Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wie immer am letzten Freitag im Monat haben wir in Reflexe einen Gast aus der Kulturwelt. Heute ist es der 31-jährige Zürcher Reggae-Sänger Phenom Den. Er ist im Dezember mit seinem vierten Album Eiland gleich auf Platz 4 der Schweizer Hitparade vorgestoßen. Zurzeit tourt er durch die Schweiz. Raphael Zinder hat Phenom Den in Zürich getroffen.
Im Januar ist alles stief und starr. Das dichtete einst Emil, der Kabarettist. Phenom Den, war der Kulturmonat Januar bei Ihnen steif und starr?
Der Kulturmonat nicht unbedingt, nein, aber vielleicht sonst, es fällt mir schon manche Dinge ein bisschen schwerer im Winter, aber sonst habe ich eigentlich gute Sachen, gute Dinge erlebt, wir sind auch momentan auf Tour und als Musiker wünscht man sich natürlich das Live-Spielen und von daher läuft das eigentlich sehr gut geschmiert.
Im Januar haben Sie da etwas erlebt, das vielleicht zu einem Song werden könnte später?
Ja.
Was denn?
Ich habe gerade vor 2 Tagen ein Interview geführt und hat mich ein Journalist gefragt, wieso ich angefangen hätte, Reggae zu singen. Und dann musste ich selber kurz noch mal ein bisschen nachdenken, weil ich das jetzt doch schon fast 10 Jahre mache. Und da ist mir in den Sinn gekommen, dass mir eine gute Freundin von mir mich gedrängt hatte, aufzutreten. Sie hat mitgekriegt, dass ich da was geschrieben habe und was für mich gesungen hatte. Und da meinte sie, bitte, bitte tritt an meinem Geburtstagsfest auf. Ich glaube, ohne sie wäre ich nie auf die Bühne gestanden. Ich hatte nach dem Interview kurz die Idee, ich könnte ihr einen Song widmen, weil ich sonst, glaube ich, nicht diesen Beruf jetzt machen würde.
Das war dann der erste Auftritt von Phenom Den überhaupt und auch mit deinem schweizerdeutschen Text?
Genau, richtig. Ich hatte vorher nie einen Auftritt als Sänger.
Der erste eigene Text, das erste eigene Demo, der erste Monat des Jahres 2012. Was war für Sie das wichtigste kulturelle Ereignis dieses Monats? Sagen Sie jetzt nicht meine Konzerte, Sie sind ja auf Tournee.
Genau, das wurde ja auch schon erwähnt. Für mich etwas Beeindruckendes, was ich gestern gerade aus der Aktualität jetzt mitgekriegt habe, dass sich Schweizer Musikschaffende zusammen zu einem Verein zusammengetan haben, einen Verein gegründet haben, der heißt Musikschaffende, und sich jetzt einsetzen wollen für ihre Interessen, auch gerade weil ein Bundesratsentscheid abgelehnt hatte, die Urheberrechte besser wahrzunehmen im Internet. Ich habe es beachtlich gefunden, dass man sich auch in der heutigen Zeit, wo vieles instrumentalisiert ist und so, dass man sich doch als Musiker zusammenschließt und da ein Engagement so zeigt. Für etwas kämpft.
Sie sagen, es geht ums Urheberrecht im Internet bei dieser Vereinigung von Musikern, bei den Downloads, die ja in der Schweiz, wenn sie von einer illegalen Quelle stammen, legal sind für den Konsumenten. Also ich kann herunterladen, egal ob die Quelle legal oder illegal ist, in der Schweiz als einzigem Land von Europa. Merken Sie selber etwas davon? Bekommen Sie Rückmeldungen von Ihren Hörerinnen oder Hörern, von Leuten, die ihre Tracks, ihre Stücke zu Hause haben, aus irgendeiner dubiosen Quelle, wo Sie dann finanziell nichts davon haben?
Ja, das kriegt man manchmal mit. Ich habe zum Teil schon Links geschickt gekriegt auf meine Mail, wo wir Leute einfach mitteilen, hey, schau mal, hier kann man dein Album gratis downloaden, so sieht das dann aus und so. Ich hatte auch schon Begegnungen mit jungen Leuten, die das praktisch so als selbstverständlich offensichtlich genommen haben, dass sie an mich herangetreten sind und sagten sowas wie, hey, ich habe dein Album runtergeladen, ich habe es all meinen Freunden gebrannt auf CD und ist cool und so. Das ist ja eigentlich toll, dass die Kids die Musik mögen und so. Aber man merkt einfach, für sie ist das so normal, dass sie sogar einem dann praktisch ins Gesicht sagen, ich habe deine CD runtergeladen und weitergegeben und so.
Das heißt, es ist gar kein Bewusstsein mehr vorhanden, dass hinter der Musik eine urheberrechtliche Leistung steckt oder auch die Leistung eines Produzenten und einer Band steckt, die ja eigentlich auch einen Lohn haben möchten für ihre Arbeit.
Genau, richtig. Das eine ist, wie Sie gesagt haben, die Arbeit und die Entwicklung der Songs und so weiter. Das andere ist natürlich das Geld, das man investiert als Plattenproduzent. Und da ist es natürlich schon von Vorteil, wenn da auch was zurückkommt, dass man zumindest sagen kann, die Produktion finanziert sich selber im Endeffekt. Und wenn noch was bleibt, ist dann umso besser.
Wie ist es bei Ihren eigenen persönlichen Konsumgewohnheiten? Laden Sie auch Songs herunter, sogar aus illegalen Quellen?
Ja, das Ding ist, bei allen Songs oder Musik, die ich haben möchte und das kaufen kann, kaufe ich das. Aber es gibt mittlerweile, ich bin ja Reggae-Fan, und es gibt mittlerweile praktisch, könnte man von einem neuen System sprechen. Also die heutige Musik, die auf Jamaika produziert wird, die wird von den Produzenten gratis herausgestellt, beziehungsweise an Mailverteiler geschickt. Das wird dann an Tausende von Mailadressen zugesendet, wie Werbung. Und es ist dann auch bei vielen Songs gar nicht anders möglich.
Aber das heißt, diese Songs, die bekommen Sie von den Produzenten direkt?
Richtig. Also da hat man gemerkt, auf Jamaika war das so, dass die Leute, die Produzenten gemerkt haben, wenn wir das nicht rausschicken, dann erreichen wir die Leute nicht. Oder? Und ich als Konsument habe dann gemerkt, ich muss meine Freunde fragen, könnt ihr mir das schicken? Weil sonst, ich kann es gar nicht in den im CD-Shop kaufen gehen. Oder jetzt mittlerweile haben auch die jamaikanischen Produzenten dann iTunes-Deals und so, da kann man sich das auch wieder legal erwerben. Aber viele Sachen, wie gesagt, die werden aktiv gratis rausgeschickt von den Produzenten selbst.
Interessant ist ja schon auch Phänomen, dass Sie sagen, dass es sich da um einzelne Songs handelt und nicht mehr um Albumformate.
Ja.
Und ich denke, mit iTunes, mit dem ganzen elektronischen Konsum von Musik hat sich das ja schon etwas verschoben, dass man nicht mehr ganze Alben herunterlädt von einzelnen Künstlern, sondern von der Sängerin XY weiß man, die hat die drei tollen Songs und die lädt man dann herunter. Also eigentlich eine Zersplitterung oder eine Fragmentierung des ganzen Musikangebots.
Ja, richtig. Also auf der einen Seite ist wieder der Blick auf Jamaika, der Blick nach Jamaika, da ist das, für mich habe ich das Gefühl, das war eigentlich schon immer ein bisschen so. Ich war ja auch längere Zeit auf Jamaika jetzt und habe gemerkt, die Leute konsumieren die Musik einfach nicht im Albumkontext oder selten. Also das hat den Grund, dass die Musik meistens auf der Straße sowieso präsent ist. Und da werden selten ganze Alben einfach gespielt, sondern da läuft die meiste Zeit einfach Radiosender laufen da, wo man die aktuellsten Hits hört. Oder es laufen Mixtapes, sogenannte DJs, die dann einfach die neuesten Hits produzieren. Und die Leute kennen häufig einfach die neuesten Songs. Man kann auch bei Straßenverkäufern kann man auch in dem Sinne Alben kaufen, dann einfach kopierte. Da ist es im Albumkontext, aber normalerweise würde ich sagen, waren auch die Alben eher für den internationalen Markt bestimmt, die man dann zusammengestellt hat.
Sie sind bei Reflexe auf DRS2 bei unserem Monatsgast Kultur Januar. Das ist Phänomen, der 31-jährige Reggae-Sänger aus Zürich, der kürzlich sein neues Album, sein viertes Album Island veröffentlicht hat. Darum haben wir jetzt über Jamaika zum Beispiel gesprochen. Wir werden darauf zurückkommen, auf Ihre Erfahrungen während Ihres einjährigen Jamaika-Aufenthalts. Ich möchte noch wissen, diesen Monat, Januar, abgesehen von Ihrem Musikkonsum, also einzelne Songs, die Sie vor allem von jamaikanischen Produzenten direkt bekommen haben, wie sah da Ihr Kulturkonsum aus, zum Beispiel bei Büchern? Was haben Sie gelesen diesen Monat?
Ich habe diesen Monat ein schönes, kleines Buch gelesen. Das habe ich geschenkt gekriegt von einem Freund. Und zwar ist das eine Erzählung aus dem Persischen. Und die heißt Laila und Majnun. Ich habe dieses Buch geschenkt gekriegt, weil ich wurde Onkel vor einigen Monaten oder vor etwa einem Jahr. Und meine Nichte heißt Laila. Und ein aufmerksamer Freund von mir hat dann mir quasi dieses Buch geschenkt, weil er gedacht hat, das wird ihr sich gefallen. Und das ist eine schöne Liebesgeschichte. Laila und Majnun. Majnun heißt übersetzt der Wahnsinnige. Oder? Und das sind eigentlich Kinder, die beiden Protagonisten, das sind Kinder, die wachsen auf und die sind von auffallender Schönheit.
Majnun ist dann die Männerfigur in dieser Geschichte.
Richtig.
Und wenn man denkt, Laila ist eine Frauenfigur, Majnun eine Männerfigur, da denkt man natürlich schon an eine Liebesgeschichte. Das wird's dann wahrscheinlich auch.
Das wird's auch, ja. Allerdings wird es eine Liebesgeschichte, die auch, es wird dann tragisch. Also die beiden verlieben sich in sehr jungem Alter und geben sich auch dieser Liebe hin. Sprich, sie sind zärtlich miteinander, schauen sich stundenlang in die Augen und so weiter. Und die Mitschüler und die Leute im Dorf und so weiter beobachten das, merken das, dass die da völlig absorbiert sind die ganze Zeit. Und mit der Zeit werden sie zum Gespött einfach, obwohl sie eigentlich schöne Menschen sind und sie sind sehr, sehr beliebt als Kinder einfach. Mit der Zeit werden sie dann eher gehänselt und verspottet. Und es geht sogar so weit, dass Laila dann, sie wird dann praktisch in Gefangenschaft genommen von ihrer eigenen Familie.
Wenn ich mich recht entsinne, ist das ein historisches Buch, also eine alte Geschichte aus der Zeit, die bei uns das Mittelalter war, ja. Aus Persien. Was interessiert einen Reggae-Sänger wie Sie, Phenom Den, im Jahr 2012 an einer mittelalterlichen Geschichte aus einer fremden Kultur?
Ich denke, es ist die Poesie, die mich in diesem Buch und die Art und Weise, wie das geschrieben war, fasziniert hat, ist wirklich sehr schön beschrieben und nicht nur jetzt zwischen diesen beiden Protagonisten, sondern auch sonst. Die Natur wird sehr schön beschrieben und das ganze Umfeld und es wird immer auf poetischste Art und Weise, metapherhaft, wird da erzählt, wie die Sonne morgen wieder aufgeht und so weiter. Und mich hat aber auch fasziniert, wie dieser Matsch nun im Endeffekt wie eben zum Wahnsinnigen wurde, weil er diese Laila nicht mehr sehen konnte und sein Leben lang nie davon abkam dann. Und er ging dann in die Wildnis und lebte isoliert und lebte unter Tieren. Er hatte sich so eine Gefolgschaft aus Tieren dann rekrutiert, also Wölfe und Jaguare und sowas und also, Hunde. Und
also eine sehr poetische Geschichte und Poesie könnte auch ein Stichwort sein dafür, dass wir jetzt endlich ein Stück von Ihnen hören. Es hat einen zwar nicht gerade poetischen Titel, es heißt Bandite und Gangster. Meine Interpretation ist, das ist ein Kommentar zum Kapitalismus. Die Kapitalismuskritik ist ja wieder lauter geworden, seit die ganze Finanz- und Wirtschaftskrise dauert. Die Welt ist ein Dschungel. Sie schreiben in Ihrem Text, zum Überleben muss der Fitter sein, also der Stärkere wird überleben. Wie würden Sie dieses Stück Banditen und Gangster kurz herunterbrechen? Was ist für Sie der Kern dieses Stücks?
Der Kern dieses Stücks ist, dass ich finde, gewisse Verhältnisse sind verrückt, also im eigentlichen Wortsinne verrückt. Es ist auch so, dass mir auffällt, dass eine kritische Sicht, die vielleicht noch ein paar Jahren noch mehr als links außen gesehen worden wäre, jetzt auch in dem Sinne mehr Mainstream geworden ist, dass man dass ich nicht der Einzige bin jetzt, für mich aus meiner Perspektive gesehen, dass ich merke, dass auch andere Leute das anfängt zu stören einfach und wie gesagt, dass das ins Bewusstsein gerückt ist halt durch die ganze Wirtschaftskrise und so weiter, dass die Leute merken, das stimmt was nicht.
Und das wollen wir jetzt hören, Banditen und Gangster. Street und Paradeplatz, die Blase platzt, singen Sie hier. Phenom Den, unser Monatsgast Kultur im Januar im Stück Banditen und Gangster. Da sind Sie ja mitten in der gesellschaftspolitischen Aktualität. Wall Street und Paradeplatz, das WEF, das Weltwirtschaftsforum in Davos, tagt zurzeit. Beides ist ja ziemlich weit entfernt von Ihrem Quartier Populaire Viedikon, über das Sie 2005 eine sehr erfolgreiche Single veröffentlicht haben. Also das ist eine ganz komplett andere Lebenswelt, die Sie beschreiben hier in diesem Song, als Sie sie zu Hause vor der Haustür vorfinden.
Ja, das ist wahr. Das ist natürlich, das verschiedene Perspektiven, verschiedene Momentaufnahmen, Auf der einen Seite hat man etwas kleineres Thema vielleicht, das einem einfach im Alltag auffällt. Auf der anderen Seite hat man Informationen, die man liest und oder im Fernsehen sieht und sich einfach Gedanken macht. Und für mich ist das aber nicht jetzt ein neues Thema unbedingt. Ich habe auf demselben Tonträger, wie Sie erwähnt haben, wo auch Wiedeke drauf ist, zum Beispiel ein Song, der heißt Nummer drum. Das war dann mein erstes Video und das war eigentlich von einer ähnlichen Thematik. Und das beschäftigt mich einfach, dass ich das Gefühl habe, ich kann jetzt nicht wirklich konkret, ist nicht unbedingt meine Aufgabe oder meine Berufung, in die Politik zu gehen zum Beispiel und zu debattieren. Da wäre ich wahrscheinlich nicht der Richtige, aber ich kann vielleicht dieser Thematik ein Gefühl verleihen.
Sie haben ja schon sehr deutliche Botschaften in Ihren Songs auch, ohne dass jetzt der künstlerische Wert in den Hintergrund treten würde, sondern es sind Songs, die haben einen guten Rhythmus, gute Melodien, sie funktionieren als Song und wenn man dann genauer hinhört, merkt man noch, ja, der beobachtet die Welt sehr kritisch.
Ja, es gibt einen Ausdruck, den ich schon gehört habe von Peter Tosh dazu mal, der hieß Edutainment. Das gefällt mir noch, die Mischung aus Education und Entertainment. Und ich würde dann vielleicht im Schweizerdeutschen so etwas sagen wie unterhaltig und kalt. Das würde dann zu unterkaltig. Also, dass sich das nicht ausschließt, dass man eben sagen muss, ich mache jetzt einen Song und ich singe einfach nur ein bisschen la la le le so irgendwie, sondern ich kann auch noch was reinpacken, was mich interessiert und wo ich anregen möchte.
Stichwort Unterkaltig, Unterhaltung und Gehalt. Wir haben darüber gesprochen, über das Buch, das Sie gelesen haben, das Ihnen noch ganz frisch im Kopf ist diesen Monat, Leila und Majnun. Wir haben darüber gesprochen, dass Sie die Musik vor allem in Format Einzelsong wahrnehmen, Songs, die Sie aus Jamaika zugespielt bekommen übers Internet. Wie sieht es bei Ihnen aus, zum Beispiel mit Live-Musik?
Konzerte?
Haben Sie diesen Monat gute Konzerte gesehen?
Ich habe gerade am letzten Dienstag ein Konzert gesehen und das war vom Rapper Kool Savas aus Berlin. Und das ist der rappt auf Hochdeutsch und das ist ein Rapper, der mich sehr inspiriert hat, schon lange.
Der macht ja eigentlich etwas ganz Ähnliches wie Sie, das heißt Singen bzw. Texten in der Muttersprache.
Richtig. Er hat eigentlich, häufig wird er als Battle MC beschrieben, was so viel heißt wie, dass er sich eigentlich mit anderen Rappern duelliert oder einfach in den Texten dann darüber spricht, dass er besser ist als die anderen. Aber ich finde immer, er ist cleverer noch als das. Er hat immer zwischen den Zeilen oder beziehungsweise er hat Nebensätze, die sehr clever sind und die mir eigentlich über ihn mehr verraten. Aber man muss diese Sätze so ein bisschen raushören oder man muss sie entdecken und das macht das spannend.
Das heißt, er tritt auch ein bisschen auf als Kraftprotz, wie man das von deutschen Rappern ein bisschen gewöhnt ist, aber es steckt mehr drin als einfach diese Kraftmeierei.
Richtig, und dazu kommt, dass wenn man seine Musik betrachtet in den letzten 10, 15 Jahren, hat er sich einfach auch textlich und als Persönlichkeit verändert und entwickelt. Und das gefällt mir auch, dass man nicht das Gefühl hat, man hat da ein Rezept gefunden und macht jetzt einfach 20, 30 Jahre lang dann eine CD nach der anderen, so nach dem gleichen Formel, sondern dass man immer ein bisschen spürt, ja, da kommt ein etwas anderer Wind auf.
Das merkt man ja auch bei Ihren 4 CDs, die Sie bisher veröffentlicht haben, Phänomen. Da ist auch eine Entwicklung sichtbar. Es ist melodiöser geworden, musikalischer geworden. Die Texte sind fließen noch besser. Die gesamte Gesangstechnik, wie die Silben und Worte aus dem Mund kommen, das ist alles viel runder geworden als jetzt noch am Anfang, der durchaus auch seinen Charme hatte. Stichwort unterkaltig. Weiterhin sprechen wir noch kurz über das Kino. Waren Sie auch im Kino diesen Monat?
Ja, ich war im Kino. Ich weiß nicht, ob das noch im Dezember. Nee, das war im Januar. Das war letzthin. Und zwar war ich Sherlock Holmes schauen. Also praktisch Sherlock Holmes 2 jetzt. Und das hat mir eigentlich nicht schlecht gefallen.
Hat der Detektiv im 19. Jahrhundert, hat der mit dem Reggae-Sänger des beginnenden 21. Jahrhunderts irgendwie etwas zu tun?
Was mir am meisten gefallen hat an dem Film, das waren die Einstellungen, wo man, es war mir gar nicht mehr so präsent. Sherlock Holmes hat ja die Gabe, dass er einen Tatort ansehen kann und dass ihm dann alles wie vor dem inneren Auge erscheint, wie das sich wohl zugetragen hätte. Also sprich, er kann die kleinen Spuren, die er da sieht, sehr gut verwerten. Und das wurde auch im Film relativ gut dargestellt. Und das hat mich eigentlich am meisten jetzt fasziniert an diesem Film. Und diese Einstellung, das waren nur wenige, aber das war wirklich toll. Und das hat ja mit Fantasie und Vorstellungskraft zu tun. Und er sagt dann auch in einer Stelle im Film, dass er das nicht abstellen könne. Es wird dann vielleicht auch zum Fluch manchmal.
Das heißt, da erkennen Sie sich auch selber, dass Sie plötzlich immer dichten und reimen müssen und Sie können gar nicht mehr aufhören.
Ja, könnte sein, so in der Art. Je nach Phase, wo man gerade drin steckt, dass man in einer Phase vielleicht, wo man inspiriert ist, dann manchmal echt auch denkt, so jetzt reicht's mal, jetzt...
Es gibt ja verschiedene Phasen. Es gibt die Phase, wo man Eindrücke aufsaugt. Es gibt die Phase, wo man sie verarbeitet. Es gibt die Phase, wo man dann diese Eindrücke formt und in die Öffentlichkeit rauswirft. In welcher Phase sind Sie im Moment?
Also zuerst einmal, ich finde, ich genau richtig, wie Sie das formuliert haben. Das geht mir wirklich so. Und zurzeit bin ich wohl am ehesten in der Phase, wo ich... mein aktuelles Werk sozusagen präsentiere und auf Konzerten einfach eine möglichst gute Live-Präsentation von dem bieten möchte. Und ich vertrete momentan meine Songs und meine aktuelle CD und habe auch sonst relativ viel administrativen Anteil. Das gehört bei mir auch dazu natürlich. Ich bin in dem Sinne eigentlich selbstständig, seit ein paar Jahren als selbstständiger Musiker auch angemeldet. Und dann, es gibt einfach, wie Sie gesagt haben, verschiedene Phasen. Und dann gibt es auch Phasen, wo man viel Büroarbeit erledigen muss und so. Und ich, ist das nicht meine Stärke, aber ich mache das einfach so gut es geht. Und ansonsten einfach Konzerte geben und so. Und das ist auch... Inspiration und toll, aber ich bin jetzt gerade nicht in der Phase, wo ich neue Songs schreibe zum Beispiel.
Eine Phase, bei der Sie ganz sicher sehr viel aufgesaugt haben, Stichwort Jamaika, mit einem Werkjahr der Stadt Zürich waren Sie ein ganzes Jahr auf Jamaika. Im Juni 2011 sind Sie zurückgekommen. Ich denke, da haben Sie auch ganz andere soziale Realitäten gesehen, als Sie sie zu Hause in Zürich-Wierdikon erleben.
Ja, richtig. Das war natürlich schon... Es waren natürlich schon Erlebnisse, die ich gemacht habe in diesen, ich war im gesamten fast 1,5 Jahre auf Jamaika. Das war schon beeindruckend und hat mich zum Teil sicher sehr stark geprägt.
Was war für Sie das härteste Erlebnis?
Ja, das wären wohl Dinge, die ich fast nicht erzählen möchte. Aber die Realität, wie Sie das gesagt haben, ist dann einfach eine härtere. Man merkt, dass man sehr aufpassen muss, mit wem man spricht, mit wem man irgendwo mitgeht oder sowas, oder mit wem man Freundschaften schließt oder sogenannte Freundschaften, und man merkt einfach, dass man nicht einfach jeder Person vertrauen kann und so weiter. Und es passieren einfach, die Gewalt ist hoch auf Jamaika, es passieren schlimme Dinge, und dann merkt man manchmal plötzlich, zum Glück bin ich da gestern noch nach Hause gegangen, als das ein bisschen merkwürdig die Stimmung merkwürdig wurde an dieser Straßenecke, weil am nächsten Tag hört man, da ist noch was passiert und so.
Und was war während der 1,5 Jahre fast in Jamaika für Sie das schönste Erlebnis? Hatte das mit Musik zu tun?
Das hatte definitiv mit Musik zu tun, ja. Und zwar war ich eingeladen eigentlich zum Wohnen bei einer Sängerin, die heißt Lady Saw, ist eine Dancehall-Entertainerin, und sie hat mich da bei einem Event vor großem Publikum auf die Bühne geholt, und ich konnte meine Songs präsentieren, und ich habe auch einen wirklich guten Applaus gekriegt und bin da morgens nach Hause gefahren und war im siebten Himmel sozusagen, im siebten Musikerhimmel.
Da sind wir beim Glück, dass das Musikgeschäft auslösen kann. Sie haben über die Urheberrechtsproblematik gesprochen zu Beginn unseres Gesprächs, Phänomen. Wir können über das Geschäft auch noch, über eine für Sie sehr erfreuliche Art auch noch sprechen. Ihr viertes Album «Eiland», im Dezember erschienen, ist auf Anhieb dann auf Platz 4 der Album-Hitparade eingestiegen. Es hält sich seither in den 20er-Rängen. Es ist ein Album, eine absolute Independent-Produktion, ohne große Maschinerie im Hintergrund. Können Sie sich diesen Erfolg erklären?
Ja, ich denke, ich kann versuchen, das zu erklären. Ich glaube, es hat zu tun, dass ich und nicht nur ich, sondern auch die ganze Band Scrucialist aus Basel, mit denen ich seit Jahren spiele, und das ganze Team sonst, dass wir einfach viel Konzerte gemacht haben und uns praktisch diese Fanbase, wie man da sagt, aufgebaut haben, und die Leute, in dem Sinne, wenn sie mitkriegen, dass eine neue CD da ist, dann auch uns supporten und die auch kaufen.
Da sind wir bei sehr positiven Tönen, und das passt zu dem Song, den ich auch noch anspielen möchte. Gib Danke heißt es, grammatikalisch eigenwillig, eine direkte Übersetzung aus dem Englischen. Eine ganz andere Farbe als das Lied, das wir vorhin gehört haben, aber durchaus auch ein Lied mit zeitkritischen Bemerkungen.
Wertschätzung, Dankbarkeit.
Oh ja, genau.
Ich will etwas geben im Nähen, darum sage ich, gib Danke.
Ich sage Danke jeden Tag für all das, was ich habe. Ich hoffe, ich schätze auch, was es bedeutet. Ich gebe Danke fürs Leben, das ich geschenkt bekommen habe. Und ich will das darum auch nicht vergeuden. Sage Danke für Kleider, sage Danke fürs Dach und für die genug Lebensmittel in den Tüten. Ich gebe Danke für alles und ich will es geniessen. Trotzdem meine Augen nicht verschliessen. Ich gebe Danke für die Zeit, die ich spenden darf. Zusammen mit meinen Freunden, wenn ich dort bin, am Ecken, am Sitzen, am Rauchen und am Witzeln, am Kopfnicken, zur neuen Musik von der Insel. Gehör mir jetzt. Ich gebe Danke, wenn ich sehe, wie der Pfanne das Wasser südet und Pasta drin brodelt. Und ich weiss, mein Magen wird gefüllt sein und das wichtigste Bedürfnis gestillt sein. Gehörst du mir jetzt? Ich will dankbar sein und das jeden Tag und trotzdem aufmerksam sein, mitbekommen, was rund um mich herum angeht. Nicht einfach schlucken, was jemand anders für mich plant. Für irgendetwas habe ich einen Kopf auf dem Hals.
Danke, ein weiteres Stück von unserem Monatsgast Kultur. Januar, Phenom denn, der Zürcher Reggae-Sänger, gibt Danke, ein sehr positives Stück, das die Freude an schönen kleinen Dingen auch im Leben ausdrückt. Pasta kochen mit den Freunden, eine schöne Zeit verbringen. Wenn Sie jetzt den Kulturmonat Januar vor Ihrem inneren Auge nochmals ablaufen lassen würden, wem würden Sie das größte Danke geben?
Herr Raphael Zehnder, ganz ehrlich, ich würde gerne Ihnen dieses Danke geben, weil gerade so spontan, weil die Sendung hat mich sehr angeregt. Und das ist schön, wenn jemand so Interesse zeigt und dass man da auch ein bisschen Zeit hat, darüber zu sprechen, über die Themen, die einen beschäftigen. Und darum gib Danke.
Und wenn Sie nicht an den Mann denken, der jetzt Ihnen gegenüber steht oder gegenüber sitzt, sondern an etwas anderes, an ein kulturelles Ereignis, das Sie erlebt haben?
Ich denke, dann wäre es einfach die ganzen Leute, die ich um mich habe, während den Konzerten, meine Band und die Plattenfirma. Wie gesagt, Leute, die alle mit vollem Herzblut das machen und das auch unabhängiger ist, wie Sie erwähnt hatten. Und das macht einfach so Spaß, dass man nach Hause kommen kann nach einem längeren Aufenthalt und dann wieder die Leute vorfindet und das möglich machen, dass ich so Musik machen kann und so. Das an dieser Stelle.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Phenom denn, und alles Gute.
Dankeschön, Raphael Zehnder.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.